Historischen Institut Bern und Lehrbeauftragte am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung in Bern. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Geschichte des Feminismus, neue Politikgeschichte, Gender Studies, Geschichte der Sexualität und des Körpers, Diskurstheorie und Diskursanalyse. Sie hat 2014 promoviert mit dem Titel Politiken der Reproduktion, die Frauenbewegung und die Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in der Schweiz 1971 bis 2002. Ihr Studium der neuesten Geschichte hat sie abgeschlossen mit der Arbeit Sex Wars, hatten wir auch schon einiges gehört gestern, Feminismus und Pornografie in der Deutschschweiz 1975 bis 1992. Gerade erschienen ist das Buch, zudem das Buch gemeinsam mit Christina Schulz und Sarah Chiani, Frauenbewegung, die Schweiz seit 1968, Analysen, Dokumente, Archive. Lena ist zudem politisch aktiv als Co-Präsidentin beim Grünen Bündnis Bern und im Stadtrat. Sie ist auch Co-Präsidentin des Mädchentreffs Bern, engagierte Feministin, aktiv bei der BFLAT und im Vorstand des Fördervereins der Reitschule. Im Stadtrat setzt sie sich ein für die Legalisierung von Cannabis, für Grundrechte, gegen unverhältnismäßige Polizeieinsätze sowie für die Rechte von Homo-, Bi-, Trans- und intersexuellen Menschen. Dann übergebe ich dir jetzt das Wort und freue mich auf deinen Beitrag.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich glaube, so wurde ich noch nie vorgestellt, aber es ist auch gut, den Hintergrund zu wissen. Vielen Dank auch für die Einladung und selbstverständlich auch für die Organisation dieser Tagung. Ich finde, dieses Thema der Tagung trifft effektiv einen politischen wie wissenschaftlichen Nerv und spricht eben auch Themen an, die mich als Wissenschaftlerin, Aktivistin, aber eben auch als Politikerin schon lange herumtreiben. Daher freue ich mich nun heute, einige Gedanken zur Verbindung von Frauenbewegung und akademischem Feminismus zur Diskussion zu stellen. Zum Ausgangspunkt meiner Überlegungen zum heutigen Beitrag nahm ich bei den Vorbereitungen die zwei Spezifika der Geschlechterforschung, nämlich, dass sie sich aus der Frauenforschung entwickelt hat, die im Kontext der sogenannten neuen Frauenbewegung entstanden ist, und dass Geschlechterforschung und politische Praxis von Beginn an eng miteinander verwoben sind. Soweit also, so gut. Je länger ich aber mich mit dem Thema beschäftigt habe und über das Tagungsthema nachgedacht habe, überfiel mich ein Unbehagen. Also ein Unbehagen, das nicht mit den Fragen der Tagung zu tun hat, sondern ein produktives Unbehagen, das durch die Fragen ausgelöst wurde. Erstens das Unbehagen nämlich, wie genau diese Produktion und der Transfer von Genderwissen, der als akademischer Feminismus postuliert wird, verstanden werden muss. Was impliziert denn der Titel des Panels? Feminismus zwischen Bewegung und Wissenschaft. Dass Wissenschaften nicht bewegen sollen oder nicht bewegen können und dass soziale Bewegungen nicht wissenschaftlich angereichert sind. Gerade die Verbindung ist es doch, was den akademischen Feminismus ausmacht. Und das zweite Unbehagen, das widerspiegelt sich im Titel meines Vortrages, nämlich diese Gender-Doktrin und die Gender-Elite. Zu diesen Begrifflichkeiten, die, ich weiß nicht, ob das bis hierhin vorgedrungen ist, aber die Gender-Elite ist ein Begriff, der von der jungen SVP Solothurn, die SVP ist die Schweizerische Volkspartei, witterte hinter dem Sieg des Eurovision Song Contest von Conchita Wurst eine Verschwörung eben der Gender-Elite, die eben dafür gesorgt hat, ich zitiere, der Gesangswettbewerb von der Eurovision gilt als manipuliert, schrieb also die Schweizerische Volkspartei in einer Mitteilung. So sei Conchita Wurst von der Gender-Elite aufgestellt und durchgewunken worden, um die natürlichen Geschlechter anzugreifen. Und die Irritation ist zweiseitig. Einerseits diese Verschwörungstheorie und andererseits dieser Angriff der natürlichen Geschlechterordnung, was bei mir ausgelöst hat, war ein Nein, aber Ja. Und der zweite Begriff, und ich komme nachher darauf zurück, und der zweite Begriff dieser Gender-Doktrin basiert auf einem Artikel in der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung. Und da schrieb die Autorin Claudia Wertz in ihrem Artikel mit dem Titel Weg mit der Zwangsbeglückung Folgendes. Es seien eben Politikerinnen, ja, Bundesrätinnen, Staatsbesoldete, Gleichstellungsbeauftragte, Genderprofessorinnen und eine Gleichstellungsdienstleistungsindustrie, die eifrigst Studien produziert. Sie alle geben vor, zu wissen, was für die Frau von heute gut ist. Und sie scheuen keinen Aufwand, den Frauen ihre Wünsche und Ärgernisse zu erklären und alles in ein politisches Programm umzugießen. Das neue Gleichstellungsestablishment traut den Frauen den Umgang mit der Freiheit offenbar nicht zu. Deshalb will es ihnen helfen, um sie vor sich selbst und vor den Widrigkeiten der freien Gesellschaft zu schützen. Und das Unbehagen, das bei mir ausgelöst wurde, bezieht sich just auf diese Äußerung von einerseits Wünsche und Ärgernisse erklären, aber eben auch diese Formulierung von Umgang mit der Freiheit. Und was ist jetzt nun genau das Problem? Viele Frauen wachsen im Glauben auf, respektive ihnen wird das Bild vermittelt, dass alle Menschen dieselben Möglichkeiten, Rechte und Pflichten haben. Alles nur eine Frage des geschickten Verhandelns. Frauen können, so zumindest der Tenor, studieren, zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung wählen oder gar nicht arbeiten. Kinder kriegen oder nicht, sie selbst aufziehen oder außer Haus betreuen lassen. Sie können die Scheidung einreichen und eine Frau heiraten, respektive registrieren, heißt das ja bei uns so schön. Frauen, so ist das vorherrschende Bild, sind die Autorinnen ihrer eigenen Biografie. Wer es anders erlebt, hat es einfach nicht genügend versucht und ist letztendlich gescheitert. Diese hegemoniale Einschätzung, die teile ich nicht. Es sind gesellschaftliche Machtstrukturen, die Frauen einschränken. Die Überzeugung, absolute Wahlfreiheit zu genießen, gehört zu diesem Selbstbild der modernen oder eben postmodernen Frau und wird auch von ihr erwartet. Bildung ja, Karriere ja, aber auch schön aussehen und das alles locker und vor allem ohne Quoten schaffen. Neoliberale Individualisierungs- und Kommerzialisierungsdiskurse lassen wenig Raum für Machtkritik und Solidarität. Anrufungen wie «Du brauchst dich nur zu wehren» und «Du kannst, wenn du nur willst» sind neoliberale Paradigmen, die gesellschaftliche und strukturelle Ungleichheiten in selbstverschuldete und daher scheinbar legitime Ungleichheiten transformieren. Die Gefahr, Menschen als von Machtstrukturen losgelöste und frei von jeglichen Zwängen handelnde Individuen zu fassen, birgt die Gefahr der Viktimisierung und Entsolidarisierung. Wenn wir alle Autorinnen der eigenen Biografie sind, wie ist dann Solidarität möglich? Wenn wir gesellschaftliche Strukturen nicht als solche anerkennen, besteht kaum Veränderungspotenzial, denn es ist schließlich dein Problem und nicht meins. Und vielleicht noch der Link zu heute Morgen, gab es zwei Voten aus dem Publikum, die konstatiert haben, dass Frauen sich heute gegenseitig, oder Feministinnen oder Frauen sich gegenseitig bekämpfen. Und ich glaube, wenn man es unter dieser Perspektive guckt, bekommt die ganze Debatte ein bisschen mehr Tiefenschärfe. Machtfreie Räume existieren nicht. Menschen sind in der Gesellschaft eingebettet und daher in vielfältige Machtkonstellationen eingebunden. Deshalb gilt es, weiterhin strukturell zu denken. Wir sind eben keine autonom handelnden Subjekte, die können, wenn sie nur wollen. Geringe Frauenanteile, zum Beispiel in Teilen der Berufswelt, sind nämlich keine individuellen Wahlentscheidungen von Frauen, sondern Effekte gesellschaftlicher Macht. Die Fragen, die sich dann bei mir gestellt haben, als ich mich diese Analyse versucht habe zu fassen, waren dann sehr schön auf den Karten gedruckt, die die Organisatorinnen der Tagung gemacht haben. Nämlich, streiten wir genug? Und ist das hier denn schon Politik? Streit im Sinne von Debatte, Kritik und Auseinandersetzung ist doch ein Herzstück der Frauenbewegung und des Feminismus sowie der Wissenschaft. Es geht bei beiden darum, das Sag- und Denkbare und damit eben auch das Handelbare zu erweitern, auch wenn die Folgen offen sind und die verhandelten Themen umstritten bleiben. Ausgehend von diesen Überlegungen habe ich mich deshalb entschieden, basierend auf meinen Forschungen zur Feminismusgeschichte im Zeitraum von 1968 bis 2011, heute zu skizzieren, wie sich aus historischer, analytischer Perspektive Feminismus und die Verbindung von Geschlecht und Politik verstehen lassen. Der Blick auf die Frage, was genau das Politische ist, zeigt, dass eben Wissenschaft und Feminismus nicht weit auseinander liegen. Ich möchte eigentlich für ein politisches Selbstverständnis plädieren, weil eben Wissenschaft, respektive Wissenschaft, immer politisch ist. Und die Frage ist, wie könnte sie es überhaupt nicht sein? Und wie ich dazu komme, werde ich im Folgenden erläutern. Was ist denn nun aber genau dieser Feminismus? Ich fange mal an. Nun, führt man wie ich durch Gender Studies gesättigte historische Analysen durch, gilt es eben Fallstricke der historischen Feminismusforschung und Gender Studies zu umgehen, soweit es geht zumindest. Dies resultiert meines Erachtens in drei wichtigen Prämissen. Erstens, und das haben wir gestern schon gehört, die Geschichte des Feminismus ist selbstverständlich keine geradlinige und sie folgt keiner Fortschrittslogik und sie ist per se auch nicht eine Erfolgsgeschichte. Die Geschichte feministischer Bewegungen ist ebenso vielfältig wie die feministische Bewegung und die Frauenbewegungen selbst. Es gilt daher, die Vielfalt feministischen Engagements und der Frauenbewegung zu rekonstruieren und die Pluralisierung und die Diversifizierung feministischen Engagements sichtbar zu machen, auch in ihren Ambivalenzen, das heißt in der Widerspenstigkeiten und in der Gleichzeitigkeit von Persistenz und Wandel. Zweitens, bei den Aktivistinnen der Frauenbewegung handelte es sich nie um eine homogene Gruppe, sondern um Aktivistinnen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten und aus verschiedenen sozialen Orten oder Milieus, wenn man so will, aus unterschiedlichen Gründen sich für Geschlechtergerechtigkeit engagierten. Daher plädiere ich für eine Konzeption der feministischen Bewegung, die zwar der oft benutzten, sozialwissenschaftlich geprägten Definition sozialer Bewegungen folgt, aber eben auch zuspitzt. Die wohl am meisten rezipierten Definitionen in der deutschsprachigen Sozialwissenschaft weisen immer insbesondere auf die mobilisierende, kollektive Akteurinnen, die auf eine gewisse Dauer existieren und versuchen, zielgerichtet sozialen Wandel herbeizuführen. Dieses Verständnis greift meines Erachtens gerade für die Frauenbewegung aber zu kurz. Denn was genau ein kollektiver Akteur oder Akteurin ist oder eben auch eine kollektive Identität, ist gerade für die feministische Bewegung ebenso unzugänglich wie das vermeintlich zielgerichtete Handeln. Und dies führt zur dritten Prämisse. Das feministische Wir ist gleichzeitig existent und eine feministische Fantasie. Sie reproduziert und verschleiert Konflikte und Widersprüche. Das feministische Wir ist oder war und ist, finde ich, in europäischen und angloamerikanischen Kontexten zwar wichtig als identitätsstiftende Kategorie, die eben auf der Wahrnehmung von Frauen basiert. Sie war wichtig, um kollektives Handeln überhaupt erst zu ermöglichen. Dennoch produzierte dieses Verständnis einer Global Sisterhood bis heute Ausschlüsse. So zeigt eben gerade die Geschichte der Frauenbewegung, dass sie selber die Ein- und Ausschlüsse produziert hat, die sie umgehen wollte. Dennoch müssen Solidaritäten und kollektives Handeln aus wissenschaftlicher Perspektive nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sondern kritisch reflektiert werden. Feminismus umfasst daher Debatten, soziale Kämpfe und kritische Erkenntnisse, die patriarchale Geschlechterverhältnisse begreifen und verändern wollen. Auf der Mikroebene konkreter Handlungszusammenhänge umfasst die Frauenbewegung Gruppen, Organisationen und Individuen, die ähnliche Ziele verfolgen und kontinuierlich oder auch durch punktuelle Aktionen miteinander vernetzt sind. Feminismus ist also ebenso ein Ideensystem wie auch eine soziale Bewegung für gesellschaftlichen Wandel. Basis des Feminismus ist die Kritik an gesellschaftlich produzierten männlichen Privilegien und Macht. Sein Ziel ist die Veränderung gesellschaftlicher Machtverhältnisse, welche Frauen den Männern strukturell unterordnen, sowie Männlichkeiten historisch immer wieder als Norm definierte und liefert so eben einen Beitrag für eine geschlechtergerechtere Welt für alle Geschlechter. Wenn man davon ausgeht, wie kann denn akademischer Feminismus etwas anderes sein? Feminismus, und so folge ich der Soziologin und Anwältin Jasmin Ergas, ist eben eher eine Sache der Geschichte als der Definition. Und ein Teil dieser Geschichte sind wir. Wie verhalten sich nun aber Geschlecht und Politik zueinander? Oder was ist genau das Politische an der Frauenbewegung? Um diese Frage zu beantworten, beziehe ich mich auf den Basistext von Joan Scott, der mir effektiv nach wie vor fruchtbar erscheint, um eben auch das Tagungsthema ein bisschen konkreter zu fassen. Gender als analytische Kategorie der historischen Forschung ist eben erstens ein konstitutives Element sozialer Beziehungen und damit eben eine zentrale Kategorie in der Analyse sozialer Prozesse, das eben auf den wahrgenommenen Unterschieden zwischen den Geschlechtern beruht. Und zweitens eine Größe, durch die Machtbeziehungen Bedeutung verliehen wird. Und eine solche Machtbeziehung ist Politik. Die im letzten Jahrzehnt in der Forschung vermehrt aufgekommene Desiderat, die Trennung des herkömmlichen Politikbegriffs von politischen Dimensionen des kulturellen und sozialen zu hinterfragen, äußert sich im Deutschen in der analytischen Trennung zwischen Politik und dem Politischen, im Französischen zwischen la politique und le politique und im Englischen zwischen politics and the political. Das Politische steht dabei in einem Spannungsfeld zur Politik, das heißt den staatlichen Institutionen, des Rechts und der Verwaltung. Diese politische Differenz, wie sie in der Soziologie bezeichnet wird, impliziert aber keine grundsätzliche Gegensätzlichkeit zweier Orte oder Felder. Denn bereits die Wortwahl zeigt, dass hier etwas unterschieden werden soll, was so weit eben nicht auseinanderliegt. Politische Strukturen und politische Ideen prägen und setzen die Grenzen der öffentlichen Diskurse und prägen eben auch jene, die aus der Politik ausgeschlossen sind. Und zu diesen Non-Actors, wie sie Joan Scott bezeichnenderweise beschreibt, gehörten lange Zeit Frauen. Nicht Akteurinnen also, weil Frauen, argumentiert man zumindest entlang der Dichotomie Privatheit-Öffentlichkeit, der Bereich des Privaten, Ahistorischen und Apolitischen zugesprochen wurde. Es gilt meines Erachtens aber nun, das, was als öffentlich und privat gilt, zu überdenken. Denn eine geschlechtergeschichtliche Sicht auf Politik muss die vorgeblichen Grenzen zwischen dem Politischen und dem Nichtpolitischen und die Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatheit reflektieren. Es gilt eben, die geschlechtergebundenen Metaphern und Sagbarkeitsregeln des politischen Feldes zu identifizieren, um zu zeigen, wie diese sprachlich markierten Differenzen auf der Geschlechterdifferenz beruhen und dieses eben sowohl reproduziert wie auch hervorbringt. Deshalb plädiere ich für einen weiten Begriff, also ich bin nicht die Einzige, aber ich folge dieser Argumentation, für einen weiten Begriff des Politischen. Das Politische markiert nämlich die Absicht von Menschen, die Art und Weise des gesellschaftlichen Zusammenlebens selber festzulegen. Und diese recht offene Definition bedient sich eines akteurinnenzentrierten Zugangs, geht eben über eine reine politische Verlaufsgeschichte hinaus und fragt nach der jeweiligen Definition dessen, was als politisch wahrgenommen wird und was nicht. Dadurch wird die Monopolisierung der Politik durch den Staat aufgehoben, indem der Blick für vielfältige Machtbeziehungen geöffnet wird, die sich als politische dort konstituieren, wo es um Begründung, Verteidigung und Ablehnung ungleicher sozialer Beziehungen geht. Und zu diesen ungleichen sozialen Beziehungen gehören auch die Geschlechterverhältnisse. Wenn sich also der Feminismus mit diesen Dynamiken auseinandersetzt, wie kann es das die feministische Wissenschaft nicht tun? Und meine Antwort hier ist, sie kann es eben nicht tun. Historisch gesprochen, die Frauenbewegung verstand es, Theorie und Aktivismus immer zusammen zu denken. Weder Theorie noch politische Praktiken alleine waren für die Frauenbewegung ausreichend, um soziale, juristische Veränderungen zu erreichen. Vertiefte inhaltliche Auseinandersetzungen, Selbsterfahrung und politische Praxis waren für sie keine voneinander losgelösten Bereiche. Ein zentrales Kriterium feministischer und außerparlamentarischer Politik war die Übernahme von Definitionsmacht. Durch diese Aneignung und Infragestellung sorgte feministische Politik für Brüche und Irritationen im Oberflächengeflecht eines gesellschaftlichen Konsenses und verschob die Grenzen von Privatem und Öffentlichen. Und das wird auch deutlich in diesem Slogan, das Private ist politisch. Die Frauenbewegung hat die beiden scheinbar entgegengesetzten Pole zusammengebracht. Anstelle sich die Regeln des traditionellen politischen Feldes, und wir haben das heute Morgen schon gehört von Bourdieu, anzueignen oder diese grundsätzlich abzulehnen und zu ändern, erweiterten sie das Politische und zeigten eben auf, dass sich eine Linie etwa zwischen den Dichotomien privat-öffentlich, Natur-Kultur, aber auch Körper-Geist nicht ziehen lässt. Wie steht es nun mit dem akademischen Feminismus oder mit feministischer Theorie? Dazu habe ich ein längeres Zitat von Judith Butler, die, wie ich es finde, sehr schön auf den Punkt bringt. Die feministische Theorie ist vom Feminismus als einer sozialen Bewegung nie ganz zu trennen. Die feministische Theorie hätte keine Inhalte, gäbe es keine Bewegung und die Bewegung mit ihren unterschiedlichen Richtungen und Erscheinungsformen war immer in die Theorietätigkeit einbezogen. Ich glaube, also ich, Butler, glaube, dass ein hoher Wert darin zu sehen ist, die Angst vor immanenter Kritik zu überwinden und an dem demokratischen Wert festzuhalten, eine Bewegung zu bilden, die widersprüchliche Interpretationen in grundsätzlichen Fragen aushalten kann, ohne sie zu domestizieren. Feministische Politik war für die Frauenbewegung, und schaut man historisch auch, eben nicht an einen Ort, etwa an ein Parlament oder eine Selbsthilfegruppe gebunden. Sie war auch nicht nur dort existent, wo sie unmittelbar sichtbar wurde oder überliefert ist. Vielmehr lässt sich feministische Politik auch als einen Prozess beschreiben, der bisher Unsagbares sagbar machte und damit das Feld des Denk- und Handelbaren erweiterte. Und dies gilt auch für den akademischen Feminismus heute, der ja genau auf diesen Prozessen aufbaut. Die vielfältigen Handlungsstrategien für eine geschlechtergerechte Welt reichen auch heute von institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen über die Thematisierung und Hinterfragung sexistischer Verhaltensmuster bis hin zur Förderung der Vielfalt geschlechtlicher Identitäten. Dazu gehören eben unter anderem wissenschaftliche Auseinandersetzungen, die kritische Begleitung institutioneller Verankerung, Aushandlungsprozesse in der Arbeitswelt, ebenso wie feministische Aktionen und Vorstöße auf institutionalisierter politischer Ebene und eine bewusste Sprache, die sämtliche Geschlechter anerkennt. Und last but not least, nach wie vor geht es um eingreifendes Denken, wenn man so will. Das heißt auch, sich in Artikeln, in Tageszeitungen bemerkbar zu machen, an politischen Podien teilzunehmen oder Bücher anzustoßen, die auf aktuelle Debatten reagieren. Wir als Wissenschaftlerinnen sind eben weder die Gender-Elite, noch haben wir eine Gender-Doktrin. Aber wir setzen uns unter anderem dafür ein, und vielleicht tönt es ein bisschen pathetisch oder auch ein bisschen naiv, aber nach wie vor setzen wir uns ein für eine geschlechtergerechte Gesellschaft und rütteln an scheinbaren Selbstverständlichkeiten. Und dies kann, und damit möchte ich in dem Fall auch enden, dies kann eben überhaupt nicht politisch sein.